rette die Welt. Jeden Tag aufs Neue. Bin aktuell Investor. Ich mag zwar coole Themen, aber ich mag auch Geld. Die Amis sagen, geil, lass uns das machen. Lass uns das groß machen. In Deutschland primär, oder jetzt auch in UK zum Beispiel, ist auch nichts anderes, sagen sie, lass uns mal deine Geschäftszahlen anschauen. Das ist die größte Gefahr immer, dass man denkt, man weiß was, was eigentlich gar nicht stimmt. Bin ein super schlechter Verlierer. Einer der schlechtesten auf diesem ganzen Planeten. Aber ich liebe es zu gewinnen.
Was war die unvernünftigste Entscheidung, die du je getroffen hast?
Im Bereich Krypto, NFTs, wo ich mir auch irgendwelchen Kram gekauft habe, ja, in Summe dann fast eine Mio draufgegangen ist und die jetzt nichts mehr wert sind.
Willkommen bei Brüderlich Unvernünftig, dem Podcast, wo Unternehmertum auf Excel trifft. Jetzt abonnieren. Neue Folgen jeden zweiten Donnerstag. Ehrlich. Persönlich, brüderlich.
Willkommen bei Brüderlich Unvernünftig, mal wieder eine Folge hier in Frankfurt in unserem Office. Und wir haben heute einen sehr spannenden Gast, den Alex. Das ist ein Investor, Politikberater, arbeitet in drei Zeitzonen und sieht immer noch so gut aus. Demnach willkommen, Alex, bei unserem Podcast. Wir freuen uns auf einen Austausch mit dir und ich würde an dich übergeben. Stell dich doch mal kurz vor.
Ja, vielen Dank euch beiden für die Einladung zum einen. Ja, was mache ich? Ich rette die Welt jeden Tag aufs Neue. Nein, Spaß beiseite. Bin aktuell Investor. So ein bisschen die Geschichte. Hatte eine Beratung, die ich vor 4 Jahren verkauft hatte. Wir haben über 50% der European Blue Chips beraten im Bereich Strategie, Innovation, Transformationsthemen. Dementsprechend kam das eine zum anderen. Dadurch, durch Innovation, neue Themen, bin ich halt Deep Tech Investor geworden und investiere jetzt seit rund etwas über 10 Jahren in dem Bereich, 12 Jahre ungefähr. Ja.
Und was macht denn einen durchschnittlichen von einem Top-Investor aus? Was ist der Unterschied? Weil es gibt viele Investoren. Wie würdest du das für dich definieren?
Boah, das ist eine gute Frage. Die Frage ist, was ein guter Investor ist überhaupt.
Ja.
Die Frage ist zum einen, wo du rein investierst, ob du eher ein Investor bist, der vielleicht in Richtung Sustainability, der wirklich was bewegen will für den Planeten, oder ob du ein Investor bist, wie zum Beispiel ich. Ich mag zwar coole Themen, aber ich mag auch Geld.
Ja,
ja, ich habe nichts gegen Geld zu verdienen. Ja. Und von daher, dementsprechend schaue ich auch auf Multiples. Mhm. Die meisten Investoren jetzt in dem Gebiet, das muss man auch ein bisschen differenzieren, ob wir über Earlier Stage sprechen, also sprich Frühphasen-Investments oder eher Later Stage, was dann eher schon sehr professionell im Investmentbereich ist.
Und teurer wird.
Und teurer wird, ja, aber auch weniger Risiko. Ja, also ich meine, je teurer es wird, desto weniger Risiko ist drin, desto weniger ist aber auch der Multiple im Best Case, den man dann erzielen kann. Also von daher, guter und schlechter Investor. Wenn wir uns jetzt Frühphasen-Investments anschauen, finde ich gute Investoren, die sehr, sehr, sehr nah dran sind.
Ja.
Und bei späten Investments, Investoren, die zwar nah dran sind, die aber nicht so viel quaken. Heißt, unterm Strich, die haben meistens irgendwelche Advisory Board-Rollen und wollen sich selbst reinsetzen, weil sie im Zweifel auch was bei LinkedIn stehen haben wollen, dass sie jetzt toll im Advisory Board irgendwo drin sitzen. Aber die richtig guten Investoren bezahlen eine Person, die sich ins Advisory Board reinsetzt, und zwar die, die richtig Ahnung hat.
Okay. Das heißt, du würdest aber auch sagen, du investierst nur in Themen, wo du Ahnung hast.
Ja. Also sagen wir es mal so. Jedes Mal, wenn ich Experimente mache, geht das in die Hose.
Ja.
Und in die Hose gehen heißt bei mir, das kostet mich Geld. Ergo finde ich das halt überhaupt nicht cool.
Ja, okay. Ja, auch von mir herzlich willkommen, Alex. Gab es so einen Punkt, wo du gemerkt hast, vielleicht in der Schule schon oder irgendwie, ich habe ein gutes Gespür für ein Invest. Also hast du dir vielleicht früher mal, die ersten Benjamin Blümchen Kassetten gekauft und konntest die mit einem Riesengewinn weiterverkaufen, weil du ein Gespür dafür hattest, genau die Benjamin Blümchen Kassette, die wird Geld wert? Oder wie kommt man da drauf?
Also das eine ist, ich finde, dass das Gespür für den Menschen auch wichtig ist. Weißt du, das heißt, unterm Strich investierst du, wenn du jetzt nicht gerade in Aktien investierst, ist es wichtig, ein Gespür für Menschen zu haben. Das heißt, geht dieser Mensch die Extrameile? Ist er bereit, also im buchstäblichen Sinne, dafür zu töten? Ja, also wirklich alles dafür zu geben? Ja? Und dann ist auch die Frage der Schlussfolgerung. Heißt, wenn du jetzt A machst, was muss alles passieren, damit es bei B rauskommt? Und Das ist mir relativ, ja, wie soll ich sagen, relativ spät erst in die Wiege gelegt worden, weil ich dachte mir am Anfang, ich mache erstmal meine normale Karriere als Berater, berate Konzerne, schau, wie das alles funktioniert. Habe aber dann gemerkt, dass das ein wichtiger Schritt war, um mein Netzwerk auch aufzubauen, weil wir sind auch ein bisschen anders als die meisten Investoren, weil wir im VC-Bereich auch wie ein Private-Equity-Unternehmen agieren. Dazu kann ich später nochmal ein bisschen mehr sagen. Heißt aber, dass wir auch sehr, sehr nah an unseren Gründern, an unseren Investments dran sind. Also witzigerweise hatte ich innerhalb von 3 Wochen mal von 2 verschiedensten Investments die Aussage bekommen, Rainmaker und Stormbringer. Ja. Das heißt, wir sind der beste Freund, aber auch wirklich the biggest pain in the ass, wenn da was nicht funktioniert.
Also heißt, du investierst in Menschen oder in Ideen oder sowohl als auch?
Sowohl als auch. Also unterm Strich ein gutes Team. Selbst wenn die Idee, sag ich mal, jetzt, also die Idee muss schon, darf jetzt nicht eine Katastrophe sein, ja, sonst ja, bringt dir das halt nichts. Ja. Aber unterm Strich ist es wichtig, dass die Idee okay ist. Das Team muss aber super fokussiert sein und im Zweifel auch auf Marktgegebenheiten super reagieren. Das heißt, wie reagieren die unter Stress? Wie sind die in Richtung Publicity auch unterwegs? Möchte jeder von denen irgendwie ein Frontrunner sein? Das geht halt nicht. Ja? Es gibt halt einen Captain und jeder hat im Team irgendwie einen Steuermann oder sonst irgendwas. Jeder hat halt seine Funktion. Ja. Und wenn jeder diese Funktion gut erfüllt und die als Team auch harmonieren, dann funktioniert das auch.
Aber wie können wir uns das vorstellen rein prozentual, wenn man sowas investiert? Sagst du dann, okay, ich brauche mindestens 25%, um wirklich das Ruder mit zu übernehmen? Oder sagst du, nee, in der Phase, du würdest auch mit 10% als Beispiel reingehen, nur für die Hörer. Wie geht man da vor?
Also im Earlier-Stage-Bereich, also wir haben früher sehr früh investiert, also wirklich sehr, sehr früh, und ich habe ohne Ende Geld verloren.
Also wirklich. Kannst du dazu mal ganz kurz sagen, weil ich glaube, das interessiert die Leute auch, wie so die Range ist? Also was investiert man da? Also darf man das verraten, dass du sagst, okay, es geht bei, was ich, 100.000 los, geht bis zu 10 Millionen? Oder wo ist denn dazu die Range?
Also es kommt ein bisschen auch auf die Phase an, ob es eine sehr frühe Phase ist. Vielleicht kurz da nochmal kurz eine Erklärung. Es gibt eine Pre-Seed-Phase, eine Seed, und dann beginnt es mit den Series A, B, C, D. Mhm. Ja? Wir haben früher Pre-Seed, das heißt, da ist ein Konzept da, da ist aber kein Prototyp da. Also das sind ganz viele warme Gedanken, ja, und Wishful Thinking. Und ob das dann so sein wird oder halt nicht, das steht manchmal in den Sternen, oder nicht manchmal, sondern in der Regel. Und die Frage ist, wie gut sind die, um das dann dahin zu bringen? Mhm. Also, da sind die Ticket Sizes, wenn wir von Europa sprechen, eher geringer. Das heißt jetzt, wenn wir jetzt von uns ausgehen, also wir investieren zwischen 50.000, das wäre das Kleinste, bis zu 1 Million. Also da ist wirklich die Range relativ groß. Mhm. Größer als eine Mio machen wir nicht. Aber eine Mio ist dann auch eher later stage. Und nicht halt ganz am Anfang, weil ich würde halt niemanden jetzt irgendwie eine Mio in die Hand drücken und sagen, go for it. Ja.
Also bei uns kannst du es machen.
Ja. Ja, das stimmt. Ja, pitch mal die Idee.
Ja, kriegst du auch 800.000 zurück.
Und was noch?
Nein, ich habe Alex nicht überzeugt. Okay, also Range zwischen 50.000 und 1 Million. Ne? Genau. Und dann je nach Phase, das heißt, die Million gibt es natürlich erst, wenn ein Konzept vorliegt, wenn Zahlen vorliegen, ne? Wenn ein valides Geschäft da ist.
Genau. Okay. Also wenn dann auch schon Kunden da sind, das wäre jetzt eher so ab der Series A oder eher B sogar, wenn zahlende Kunden auch wirklich da sind, wenn das etabliertes Geschäft ist, wo dann in Wachstum investiert wird. Mhm. Also wo jetzt dann nicht so viele Experimente gemacht werden. Aber selbst da, ja, ich hatte zum Beispiel, nur als Beispiel, ohne jetzt irgendwelche Namen zu nennen, auch etablierte Geschäfte, die dann in die Hose gegangen sind, weil zum Beispiel der Ukraine-Krieg dazwischen kam. Ja. Da war ein Agrar-Startup, das war ein Agrar-Marktplatz. Da war unter anderem auch sowas wie Sony investiert. Also alle dachten sich, tschakka, das Ding wird so richtig durch die Decke gehen. Ja, Pustekuchen, da kam der Ukraine-Krieg, was wir halt nicht irgendwie sehen konnten, also keiner mehr oder minder. Und unterm Strich ist ein Großteil der Supply im Bereich Chemie, also das heißt Dünger, Pestizide etc., kam aus Russland, das ist irgendwie so 80-90%. Und ein Großteil der Futtermittelproduktion kam aus der Ukraine. Okay. So, das heißt, dein Geschäftsmodell innerhalb von wenigen Wochen zerstört. Ja. Und das kauft ja keiner mehr. Ja, das Ding ist dann Game Over. Ergo, Insolvenz.
Ja. Okay, und in der Regel, wie lange bleibt ihr investiert? Gibt es da so ein, ich sag mal, kann man da sagen, okay, wenn sich der Umsatz verdreifacht hat, wenn, oder ist es eine Zeit, eine gewisse, nicht länger als 3 Jahre? Oder, also wie berechnest du sowas?
Es kommt drauf an, was das Schlussszenario ist. Also zum Beispiel, wo möchte das Startup hin? Ist es eher ein IPO, was aus meiner Sicht meistens Bullshit ist? Ja, also ich bin nicht so dieser IPO-Verfechter. Mhm. Wir hatten zwar welche im Portfolio, die sowas auch geschafft haben, gar keine Frage, es ist möglich. Aber rein statistisch gesehen, ja, ist es ja nicht möglich, dass jeder an die Börse geht, ja, IPO, ja, und irgendwie Unicorn, tralala, ja. Das geht halt einfach nicht. Dementsprechend fokussieren wir uns eher drauf, unsere Portfoliounternehmen in Richtung einer Akquisition zu führen. Heißt, das ist auch das, was ich vorhin gesagt habe, dass wir es ein bisschen anders machen. Dadurch, dass wir relativ ein großes Netzwerk international haben bei diesen großen Firmen, sehen wir, wo entwickelt sich die Reise hin. Das heißt, zum Beispiel, ich unterhalte mich dann auch von der Deutschen Telekom aus oder mit einer Google, mit einer Salesforce, mit Sony. Was brauchen die? Wo entwickeln die sich hin? Und was könnten Puzzleteile sein auf diesem Weg, die bei denen reinpassen? Und dann versuchen wir, unser Portfoliounternehmen dahin zu drücken, dass sie zu dem potenziell passenden Puzzleteilchen werden.
Und also dann inorganisch sozusagen, dass die euch übernehmen und sagen, genau das passt, sie sind schneller logischerweise.
Genau. Ja. Und das ist eigentlich ein, ja.
Aber ist das ganz kurz, ist es nicht dann das Problem, weil ich kenne es von eigenen Erfahrungen, wenn du Sachen zukaufst und bist jetzt ein letztendlich ein Tanker. Also du bist ja schwer zu bewegen und Startups sind ein Speedboot. Und ich frage mich immer, von eigener Erfahrung, ich hatte es in meiner früheren Vergangenheit, haben wir eine Firma gekauft, zugekauft, es war eine Vollkatastrophe, weil man wollte die in den Konzern integrieren und es war schwierig, weil die Charaktere anders ticken, die möchten recht frei entscheiden, schnelle Entscheidungswege und wenn du das unter, wie jetzt eine Telekom als Beispiel, drunter oder als Puzzle ergänzt, das ist auch eine riesen Challenge. Wie begleitet ihr das oder ist es für dich, du sagst, hey, das Puzzleteil, go for it, die kaufen und du hast geil Geld verdient oder begleitet ihr mit, bis es integriert ist?
Also eigentlich eher der erste Punkt, das heißt verkaufen und Lauf.
Ja,
also Run. Handynummer wechseln.
Genau, genau. Aber ich meine, das ist ein guter Punkt und es kommt immer auf die Solution drauf an. Wenn es jetzt irgendwie eine Software-Solution ist, die relativ einfach integrierbar ist, klar, dann ist ein No-Brainer. Ja, genau. Wenn es aber ein ganzer Geschäftsbereich ist, der muss dann irgendwo integriert werden und zum Beispiel, ich kann da auch ein Beispiel nennen, wir waren Investoren bei Delphi, was ein deutsches Unternehmen gewesen ist und wurde von Intapp geschluckt, ist ein börsennotiertes Unternehmen in den USA, in Palo Alto und die hatten so eine Art Google B2B, also so ein Pitchbook, das ist im Prinzip eine Übersicht von Unternehmen, wie viel Umsatz die machen, welchen Geschäftsfeldern die unterwegs sind. Und die war schon vor ein paar Jahren, also gut, dass wir es jetzt verkauft haben, weil jetzt wäre es halt echt schwierig mit den ganzen KI und Chatbots und Assistenten und Agents und sonst irgendwas. Und die war seinerzeit voraus. Und dementsprechend, weil dieses Unternehmen einfach so ein Produkt gebraucht hat, was deren Beratungsthemen einfach ergänzt auf der digitalen Seite, war das für die ein No-Brainer. Und die haben das einfach als Vertical integriert und nutzen es weiter innerhalb aller Geschäftsunits.
Okay.
Also, das hat gut funktioniert.
Okay. Und kannst du mal, sag ich mal, vom größten Erfolg mal sprechen? Also, was, also Return of Invest, was war oder fürs wie vielfache in der Regel geht sowas über den Tisch dann? Also, du investierst 1 Million, ich will jetzt keine Geschäftszahlen von dir, also, das interessiert natürlich unsere Hörer brennend, ja. Aber die Frage ist so, hat man 5-faches, 10-faches, 100-faches? Ich meine, das ist ja auch eine gewisse Wette irgendwo, ne?
Klar, das ist eine totale Wette. Also am liebsten wäre mir natürlich das 100-fache, aber das ist Quatsch. Ja, ja, ich meine, das kann mal passieren. Ja, ja. Ich hatte im Krypto-Bereich, hatte ich mal das Glück, da auch wirklich ein Multiple dann von 57 zu erreichen. Ja, das ist halt
Wahnsinn.
Jackpot. Ja. Ja. Auf der anderen Seite habe ich auch viel Geld da verloren. Das ist auch eins meiner größten Failures im Bereich NFTs zum Beispiel, wo ich auch fast 7-stellig Geld verloren habe in eine Wette eingegangen, bin voll auf dem Arsch gelandet, ja. Ist jetzt halt nichts mehr wert. Aber wo wir halt schauen, das ist so eine gesunde Größe. Ja? Mhm. Wir versuchen irgendwie ein Maltbild zu realisieren von, wenn es geht, 5. Mhm. Innerhalb von 3 bis 5 Jahren. Mhm. Was top ist. Ja? Die Realität liegt irgendwo zwischen 3 und 5. Ja, das ist so ein bisschen das, wenn man wirklich den Plausi-Check, wenn du den ganzen Kram noch abziehst, wo du verloren hast und hin und her, bist dann eher da. Nur wenn du dir den Average anschaust, wie zum Beispiel VCs mit Geld umgehen, also Venture Capitalists, ja, wobei wir auch bei 16 VC-Fonds investiert sind, schlagen wir fast jeden von denen. Nicht jeden, aber viele von denen.
Die Frage ist für mich immer, was auffällt, dass halt der deutsche Markt ja schon geile Ideen bringt, aber die meisten Ideen werden dann geschluckt von amerikanischen Unternehmen. Die kaufen auf, obwohl Deutschland einen riesen Fund an Vermögen hätte, auch Privatvermögen, du könntest rein. Liegt es daran, dass die Deutschen keine Eier haben, sozusagen zu investieren, weil da ist ein Riesenmarkt, den werden alle weggekauft, was ja gerade auch politisch ein absolutes Problem ist.
Ja, willkommen in meiner Welt. Das ist halt echt hier.
Ich sollte bei dir anfangen. Ja,
es ist ja ein Wahnsinn, oder? Es ist ein Pain in the ass. Weil in Deutschland oder in Europa werden Sachen gestartet. Ja, wir tun da auch viel Geld, viel Gehirnschmalz, gute Gründer, machen dann auch ein Top-Geschäft. Nur das Problem ist in Europa Wachstumskapital. Das heißt, ab einer gewissen Phase, wo du dann zum Beispiel jetzt irgendwie in der Series B dann bist, wir sind C und es geht halt dann immer weiter und weiter, geht den Deutschen, oder nicht den Deutschen, den Europäern das Geld aus. Weil die Amis, du pitchst bei den Amis mit einer Idee, ja, und die Amis sagen, geil, lass uns das machen, lass uns das groß machen. In Deutschland primär, oder jetzt auch in UK zum Beispiel, ist auch nichts anderes, sagen sie, ja, die Idee, die ist schon gut, ja, aber ja. Lass uns mal deine Geschäftszahlen anschauen. Und jetzt lass uns mal gucken, wo wir die Projektion hinkriegen in 3 bis 5 Jahren und vielleicht kriegst du dann von uns, ja, die 100 Mio, die du brauchst, das ist echt viel, ja, vielleicht kriegst du von uns mal 10, ja, und dann denkst du auch, hey, was ist denn hier los? Ja, fuck off, ja, mehr oder minder. Dann gehe ich halt in die USA. Was wir halt auch unseren Portfoliounternehmen bei Dubai raten. Ab einem gewissen Punkt. Ich meine, ich bin gerne patriotischer Europäer, ja, und sage Europa first, aber nur dann, wenn ich kein Geld verliere.
Ja, aber es muss ja auf dem internationalen Markt auch passen. Ne? Wenn du jetzt, sag ich mal, ich bin voll im Trend, ich mache hier so eine Matcha-Kette auf. Mhm. Jetzt passt jetzt nicht zu deinem Portfolio, aber möchte das multiplizieren. Weiß ja nicht, ob das jetzt für, keine Ahnung, Starbucks interessant ist. Weißt du? Also das muss ja dann schon internationalisiert sein, letztendlich. Genau. Ne? Genau. Weil sonst kann ich an Ami nicht denken, sonst muss ich halt in Deutschland bleiben.
Aber die Frage ist, was magst du mit, du bist ja Politikberater, du hast dann engen Austausch, triffst ja auch unseren Bundeskanzler mal, nimmst du den dann in den Schwitzkasten und sagst, wach auf oder helf mir dabei oder wie geht man da um? Ich meine, du sitzt ja am Puls der Zeit und Deutschland läuft ja eher, ist kontraproduktiv in Europa und der Herausforderung und gerade du sitzt ja da am Hebel.
Also, man darf zum einen nicht vergessen, ein Politiker vor der Kamera ist ein anderer Mensch, als der, wenn du dich mit ihm irgendwie so unterhältst. Ja, jetzt auch zum Beispiel bei unserem Bundeskanzler. Ich hatte vor kurzem irgendwie das Vergnügen mit einem kleineren Dinner mit ihm und ein paar anderen Leuten, waren wir irgendwie zu 12 oder so, 13. Und das, was er sagt, macht auch alles super Sinn. Nur das Problem jetzt hier in Deutschland ist jetzt halt gerade, also hier in Deutschland, in jedem Land, du hast halt mehr Parteiensystem. Und sobald du halt keine Diktatur oder Monarchie oder sonst irgendwas hast, nennt man das Ding Demokratie. Ja, und bei der Demokratie ist es halt so, jeder hat halt seine Meinung. Und das eine Ding ist, ich habe mich auch letztens mit dem Carsten Wildberger unterhalten gehabt über Digitalthemen und seine Ambition, weil ich kenne den Carsten schon relativ lange, weil der vorher bei E.ON gewesen ist, dann noch verschiedenste andere Corporate-Positionen hatte in Australien und. Und zwischen Ambition und das, wo dann die Lehmschicht ist, ja, diese ganzen Regeln, die ganzen Leute, die in den Behörden sitzen, die ihren Stempel drauf machen wollen, sagen, hey, das geht aber nicht. Mhm. Ja, warum? Warum geht's nicht? Ja, weil wir es bisher so nicht gemacht haben.
Ja, aber das ist ja ein Riesenthema. Ich meine, guck dir das doch mal hier live aus dem wahren Leben. Handyempfang 0 im Jahr 2026. Aber die schießen die Leute auf den Mond. Also das ist für mich, also Digitalisierung, das ist, was du jetzt eben sagst, das ist ja in Deutschland schon weit, weit hinten dran. Ne?
Ja, Also im Vergleich zu wem? Ist ja immer die Frage, wenn du halt schaust.
Naja, guck dir jetzt mal die Amis an, als Beispiel, ne? Weil wir jetzt gerade über das Thema reden. Das ist für mich, ich war jetzt auch schon länger nicht mehr da, aber da läuft das Thema anders, was Digitalisierung betrifft.
Ja, du brauchst gar nicht so weit weggehen, du musst einfach nur nach Estland zum Beispiel gehen, ja. Die jetzt alles schon digital haben, brauchst gar nicht in die USA, soweit einfach gucken zu unseren Nachbarn.
UK-Zahlungsverkehr ja. Ist ja hier eine Katastrophe, das ist auch ein Thema, wo einfach zu lösen wäre.
Ja, aber das Problem, es ist halt nicht so einfach. Ich war ein bisschen überrascht gewesen, also früher hatte ich halt auch so die Denke, ja eigentlich ist ja gar kein Problem. Ich hatte vor ein paar Jahren zusammen mit der Deutschen Telekom, SAP und Bosch, hatte ich ein Thema an den Start gebracht, hieß Imago, ist jetzt bekannt unter Gaia X, das ist die europäische Initiative zum Datenstandardisierung, Harmonisierung und Datenaustausch. Und die Idee war damals gewesen, ein riesen europäisches Ecosystem aufzubauen, Souveränität von Europa, das war eigentlich so der Traum gewesen dahinter, dass du sagst, an die Amis haben wir im Prinzip das Software-Game verloren, an die Asiaten haben wir das Hardware-Game verloren. Was machen wir als Europa? So, und dann habe ich ein paar schlauen Köpfen zusammengesetzt und dann haben wir Imago aus dem Kopf gedrückt. Ja, also wirklich so eine Datensouveränität, Europa als Datenhub, ja, dass wir wirklich souverän sind und damit auch ein riesen Geschäftsmodell raussuchen. So, was ist draus geworden? Ich hatte das dann bei der Brigitte Zypris gepitcht gehabt. Die fand das Thema super. Ja, nur kam dann ein Wechsel in Richtung zum Altmaier, weil sie war dann weg. Und Altmaier hat sich ein Thema gesucht gehabt, wo er eigentlich gewinnen kann, aber auch nicht so viel machen muss. Mhm. Ja, im Sinne von, das große Rad will halt keiner drehen, weil beim großen Rad das zu drehen, ist halt die Wahrscheinlichkeit auch da, dass man scheitert. Ja, ist so. Und scheitern ist halt in Deutschland oder in Europa halt nicht so wie in der USA. Die machen es einfach. Die sagen, ja, scheiß drauf, ja, wir versuchen es einfach. Und in Deutschland heißt es dann, ja, wir nehmen jetzt einfach mal aus diesem 100% Riesending, was wir bauen können, nehmen wir jetzt mal 10% raus und nennen das dann Gaia X und das ist jetzt dann eine Standardisierung und tun dann alle mit dazu nehmen. Ja, gut, hat auch jetzt funktioniert. Aber diesen bold move zu sagen, hier, let's do it. Ja, ich hoffe ja jetzt, dass wir es jetzt im Defense-Bereich so ein bisschen auch jetzt machen, dass die Menschen auch aufgewacht sind, dass das jetzt die nächste oder eine der vielen Baustellen ist, wo wir jetzt angehen können, sagen, okay, Defense brauchen wir, müssen wir machen.
Ja gut, ich meine, Deutschland ist ja scheitern gewohnt, würde ich mal sagen. Ne? Also da, deswegen jetzt die Frage, aber wie siehst du das? Ist das historisch bedingt? Ist das eine Grundeinstellung unseres Volkes? Oder weil das ist ja auch das Thema Unternehmertum und so weiter, ja. Natürlich wächst du auch, sag ich mal, am Scheitern irgendwo. Aber warum ist es eine Grundeinstellung?
Ist es. Also, wenn du dir andere Länder anschaust, ist in Deutschland auch eine gewisse Devotheit da. Mhm. Weil es einfach auch so ein Stück weit mitgegeben wird. Ja, also ich bin gebürtig vom Balkan, ja, bin jetzt aber deutscher Staatsbürger, ja, aber ein Stück weit mehr Patriotismus würde Deutschland eigentlich auch ganz gut stehen. Sag ich als Ausländer, sag ich mal, auch mehr proud, also hier stolz zu sein, was man auch bisher auch aufgebaut hat, um mit stolzer Brust dann auch voranzustreiten und sagen, okay, dann mache ich mal was, dann versuche ich mal was. Ja, meine Güte, wenn es nicht funktioniert, dann mache ich es halt nochmal. Dann nehme ich das raus, was halt nicht funktioniert hat und baue das Ding weiter mit dem, was es funktioniert hat.
Und wie geht, also von der Einstellung, wie gehst du damit um jetzt mit Niederlagen? Ich meine, du hast einen total interessanten Lebenslauf, hast ja da schon viel erlebt mit Verlust finanziell. Wie gehst du damit um? Wie motivierst du dich? Wie stehst du auf und sagst, oh, jetzt weiter? Weil es kam sicherlich mal ein Punkt, wo du gesagt hast, leck mich am Arsch, ich mach gar nichts mehr, ich bin fertig. Ja? Also ja,
habe ich regelmäßig. Ja. Also das sage ich ja, fuck auf alle. Ja. Ja. Nee, also zum einen bin ich wahrscheinlich der schlechteste Verlierer auf diesem Planeten. Ich hasse es zu verlieren. Ja. Ich tue alles, um nicht zu verlieren. Ja? Aber selbst das reicht manchmal nicht. Und der Punkt ist, es gibt halt immer wieder einen Grund aufzustehen. Immer wieder. Und wenn es nur das Lachen des Kindes ist, oder, keine Ahnung, oder ein Sonnenstrahl draußen, wo du sagst, hey fuck, wenn ich jetzt aufhöre, dann war ja alles umsonst. Ja, also, und dementsprechend, das ist halt die Motivation, wo ich dann sage, ja, so, also sorry für den Ausdruck, fuck you, mach einfach. Ja. Hör auf rumzuheulen, jetzt mach einfach. Ja. Einfach machen.
Was nervt dich denn am meisten an den Gründern?
Wenn sie nicht zuhören.
Okay.
Also wenn sie denken, dass sie am Stein der Weisen gelutscht haben, ja, und davon gibt's halt ganz, ganz viele, wo die dann ganz schlaue Sachen im Kopf schmeißen. Und oft sind die ja irgendwelche Experten, aber die sehen dann den Wald vor lauter Bäumen nicht. Die sagen dann, ja, okay, also das Ding wird, weiß nicht, Minimum mal ein Unicorn, ja, und ich werde dir das, keine Ahnung, das 50-fache an Geld wieder zurückbringen. Wo ich mir dann sage, ich meine, ich weiß ja, dass es Blödsinn ist, ja. Und dann versuchst du den Leuten nochmal eine Chance zu geben, den gibst denen halt nochmal irgendwie so einen Eintritt durch die Tür, sagst, okay, versuchst das Gespräch nochmal ein bisschen rumzulenken. Und wenn dann aber auf Dauer so eine Haltung kommt, das ist eine Katastrophe.
Und wie kommst du an die dran, an die Unternehmen? Weil klar, Early Stage, wo findet man die? Kann der Daniel und ich jetzt morgen sagen, wir sind gute Unternehmer, wir investieren auch und suchen mal und unterstützen da.
Ja, das wird schwierig. Ja. Also mit Sicherheit wird es irgendwie gehen. Was wir über die Jahre gemacht haben, wir haben ein paar strategische Investments gemacht, in Richtung zum Beispiel des Web Summit, größte Tech-Event auf der Welt. Da kriegen wir halt viel Deals dann auch. Wir haben 16 Fund-Investments gemacht in andere Funds, die im Prinzip für uns mehr oder minder die Arbeit auch übernehmen und tun uns nur die guten Sachen rüberschieben und sagen, hey, wollt ihr da auch mit investieren? Dann sind wir zum Beispiel auch Gesellschafter von Startup Insider, ist im deutschsprachigen Raum eigentlich das größte Medium, wenn es um Startups geht, ja. Sind wir auch einer der Gesellschafter. Und ich tourne halt regelmäßig auf irgendwelchen Bühnen rum und erzähle irgendwelche Weisheiten von Konfuzius. Ja. Und dementsprechend gibt es dann auch ein bisschen Dealflow. Okay. Aber Netzwerk. Also es ist halt wie im Leben eigentlich bei allen Sachen. Wenn du da ein gutes Netzwerk hast, ja, und dann auch korrekt bist zu den Leuten, wie du mit Sachen auch umgehst, trustful etc., dann wollen die dich auch mit dabei haben. Ja. Und bei uns ist halt, wie gesagt, unser Access zu den Large Corporates, also zu den Konzernen, ist halt für die Gold wert. Ja, und dementsprechend, wir tun keinem weh. Im Gegenteil, die wissen halt, dass wir halt sehr aggressiv an die Sachen auch rangehen und versuchen, die halt auch zum Abschluss dann auch zu bringen. Und dementsprechend sind wir halt, bringen wir was zur Party mit.
Ein gern gesehener Gast.
Genau, so sieht's aus.
Ja. Wie oft kommt es vor, dass sich jetzt ein Gründerteam vorstellt und du sagst, beschissene Idee? Also du bist ja dann auch so ein Traumzerstörer dann für manche, ne?
Ja, täglich.
Ne? Also kommt es oft vor? Oder
ja,
also
jetzt Tag.
Sagen wir, ja, also,
jeden Tag.
Sagen wir mal, 10 Leute, also 10 Teams kommen auf dich zu. Wie viel sind Bullshit?
Okay, jetzt wirklich Bullshit, würde ich sagen, vielleicht 2 oder 3.
Ja. Und das sagst du dann auch, also ihr sagt dann, geh genau. Nach Hause.
Ja, je nachdem, wie nett die Leute dann sind, ja, wenn sie halt irgendwie arrogant oder sonst irgendwas sind, dann sage ich ja, sorry, also hör auf damit, ja. Mhm. Verschwende nicht deine Lebenszeit. Wenn sie doch etwas netter sind, versuche ich es auch ein bisschen so in Watte einzupacken und versuche dann aber auch Tipps zu geben, wo ich denke, wo sie dann vielleicht pivoten können, um es halbwegs noch gut hinzukriegen. Wir würden da zwar nicht investieren, aber ich bin halt immer ein Freund davon, auch Feedback zu geben und nicht einfach nur Nein zu sagen, weil wenn die sich die Zeit nehmen, nehme ich mir halt auch die Zeit, zwar jetzt nicht ewig, aber sag, so und so schaut's aus. Ja.
Und gibt es auch ein konkretes Beispiel, wo du gesagt hast, nee, Idee ist blöd, wollen wir nicht investieren und du hast den vielleicht nach Jahren nochmal auf der Uhr gehabt und das Ding ist durch die Decke gegangen? Gibt es so eine Geschichte?
Ja, ich würde sagen, blöd würde ich jetzt nicht. Also es gibt viele Geschichten, wo wir gefragt wurden, ob wir investieren und dann zum einen war es vielleicht nicht jetzt kannten wir uns jetzt nicht so gut da drin aus oder aus irgendwelchen anderen Gründen. BioNTech zum Beispiel war damals eins der Themen, wo wir dann auch gefragt wurden, relativ früh, ob wir mit reingehen wollen, wo wir gesagt haben, ja, wissen wir nicht. Ja. Und dann hin und her, ja gut, dann kam halt Covid.
Das tut weh.
Oder? Ja, volle Kanne. Und da gibt's halt noch ein paar andere, weil, weißt du, das ist halt ein Stück weit eine Wette. Ja. Und so viel Geld habe ich nicht, um jede Wette einzugehen. Ja. Ich muss halt gucken, dass ich dann meine Chips dann so positioniere, wo ich dann auch wirklich einen Mehrwert zum einen bieten kann. und wo ich halbwegs, oder wo wir uns dann halbwegs dann auch anmaßen können, eine Meinung dazu zu haben, in welche Richtung sich das Ding entwickelt wird. Zum Beispiel, wenn wir jetzt dein Matcha-Beispiel nehmen mit Starbucks, ja, ja, keine Ahnung, ich trinke noch nicht mal Matcha. Ja. Von daher.
Noch nicht.
Noch nicht, genau.
Ja, ich auch nicht, weiß nur, weil es halt so im Trend ist, ne? Und weil man ja einen Kaffee nach dem anderen, wir haben hier um die Ecke auch ein sehr, sehr schönes, ja. Die machen auch Espresso übrigens.
Ihr habt aber keine Werbepartnerschaft mit denen, jetzt, weil du jetzt Werbung machst.
Nein. Ich habe jetzt auch keinen Namen gesagt, aber kommt vielleicht noch, ja. Aber ist ein schöner Laden und das war jetzt nur mein Beispiel, ja, weil wir eben von Internationalisierung gesprochen haben. Vorhin. Ja.
Nee, aber ich finde es sehr, sehr spannend. Die Frage ist für mich immer, wie viel Einfluss soll ein Investor nehmen? Ne? Weil du ja gesagt hast, klar, Early Stage. Aber wie viel Einfluss am Ende? Macht er nicht die Idee kaputt, wenn man zu viel eingreift? Weil im Endeffekt ist ja die Gefahr auch mit einer Erfahrung, die wir alle hier am Tisch haben, dass man meint, ich habe schon alles gesehen, auch in einem Führungsthema und teilweise auch ein bisschen verschlossener ist. Komm, das habe ich schon 5-mal gesehen, lass es. Und wie Daniel die Frage fand ich sehr gut gesagt hat, hast du schon mal eine Idee abgeraten und die ist dann durch die Decke gegangen? Ist die Frage, wie weit nimmt man wirklich Eingriff als Investor, ja?
Auch da wiederum die Frage der Stages. Ja. Weißt du, wenn du jetzt wirklich ein Experte in etwas bist, ja, um wieder das Matcha-Thema zu nehmen, ja, da würde ich, also zum einen würde ich zwar nicht investieren, aber wenn ich investieren würde, da kann ich halt nichts dazu sagen. Ja, ich würde sagen, ja, ich trinke Kaffee. Danke. Mhm. Ja, also jetzt, und alles weitere, was ich dazu sagen würde, wäre halt gefährliches Halbwissen. Und das ist die größte Gefahr immer, dass man denkt, man weiß mal was, was eigentlich gar nicht stimmt.
Aber suchen die Gründer eher jemand, der investiert Geld oder suchen die Knowledge? Ich würde jetzt denken, die suchen Geld viele, weil sie sagen, mein Geld geht aus, ich brauche jemanden, der das finanziert. Oder suchen die wirklich jemanden, der Input liefert? Oder sagst du sowohl als auch, kommt drauf an wahrscheinlich?
Das kommt drauf an, weil zum Beispiel, du hast halt, nur als Beispiel, wenn wir uns jetzt so ein Quantencomputing-Thema nehmen, ja. Da sind die Leute relativ oder perfekte Experten im Bereich Quantenmechanik oder sonstiges, ja, haben meistens aber keine Ahnung, wie spricht man andere Investoren an, wie geht man marketingtechnisch mit dem Thema raus, ja, wie findet man Kunden, ja, wie spricht man die an, wie schließt man ab Themen, also sprich einen Vertragsabschluss, da haben die gar keine Ahnung von. So, und da ist natürlich hilfreich, wenn du relativ früh entweder ein gutes Advisory Board hast oder dir halt irgendwelche Angel-Investoren mit reinnimmst, die dich da dann auch unterstützen.
Ja.
Also wie gesagt, es kommt halt immer auf den Einzelfall an, denke ich.
Okay,
warum holen, also klar, die brauchen Geld, deswegen holen sie Investoren rein grundsätzlich, ja. Nur die Frage ist jetzt, ist es meistens wegen Wachstum, weil die Unternehmen sagen, okay, wir brauchen mehr Kapital, um zu wachsen? Oder ist das dann tatsächlich eher das Thema, was der Michael jetzt gesagt, hier Knowledge und so weiter und Netzwerk? Weil natürlich, wenn die euch mit im Boot haben, wissen, okay, die Jungs haben ein gutes Netzwerk in Richtung potenzielle Käufer für die Idee, wenn ich an einen Exit denke.
Und auch Kunden. Genau.
Würdest du sagen, das geht eher mehr dann in Richtung Netzwerk? Also die wollen von eurem Netzwerk profitieren und die wollen jetzt wirklich sagen, Alex, jetzt hier 100.000 Euro her und danach tschüss.
Also bei uns ist es so, jetzt in unserem speziellen Fall, uns nehmen sie eher wegen Netzwerk. Mhm. Wegen Netzwerk, wegen dann auch der Strategie im Zweifel, weil wir halt dann auch wirklich ohne Wenn und Aber gehen halt damit rein, setzen uns hin mit denen, machen sie auch im Zweifel erstmal mental fertig, um sie wieder neu aufzubauen. Ja, gehört halt ein Stück weit. Ja, manchmal muss halt ein bisschen ein Schloss zerstören, oder ein Haus zerstören, um Neues aufzubauen.
Betroffenheit schafft Veränderung.
Definitiv. Ist so. Ja. Und dementsprechend, also bei uns ist es so, uns nehmen sie jetzt nicht, weil sie jetzt von uns 100.000 oder 1 Million oder 500.000 oder keine Ahnung was kriegen, die kriegen sie woanders auch. Bei uns geht es wirklich in der Tat darum, das Platzieren von denen im Sinne von Unterstützung dann auch, nicht beim Exit meistens, sondern erstmal größer zu werden, also Wachstum.
Okay, das heißt, du gehst dann auch ins Management mit rein und hockst dir an den Tisch und sagst hier, ich überprüfe den ganzen Laden und sage, ey, du machst das hier falsch oder das falsch oder vielleicht auch die kaufmännischen Themen.
Also ich gehe nicht auf die Grasnarbenebene. Ja. Ich erwarte dann schon, dass die Sachen vorbereitet werden, also im Prinzip aufbereitet werden fürs Advisory Board in dem Falle. Mhm. Und dann setze ich mich aber auch wirklich mit den Leuten hin oder auch mein Team und gehen die Sachen auch wirklich penibel dann auch durch und stellen die unangenehmen Fragen, weil das sind eigentlich auch die Fragen, die helfen. Weißt du, wenn du sagst, ja, ist doch super, ist alles toll, also diese Wischiwaschi-Schau, das bringt ja keinem was. Ja. Und dementsprechend, wenn du hart umgrätschst, dann bringt's was, weil dann ist ja eine Veränderung da im positiven Sinne.
Und du bist ja auch nicht nur in der Politik, du hast den einen oder anderen Star schon getroffen, den Kollegen Will Smith.
Zum Beispiel, ja. Das war auch eine ganz witzige Geschichte, den hatte ich in Katar getroffen gehabt und hatte da ein paar Minuten dann auch mit ihm zu quatschen. Muss auch sagen, super humble Typ. Ja. Wir haben dann so einen kleinen Smalltalk gehalten und zum Ende habe ich ihn dann irgendwie gefragt gehabt, hier, ich müsste noch um Gefallen bitten. Und dann sagt er, hey Bro, wir kennen uns jetzt seit 5 Minuten und schon bittest du mich um Gefallen. Ja. Und ich so, ja, ist aber für meine Frau, irgendwie muss ein Bild mit ihr machen, ansonsten darf ich nicht nach Hause kommen. Und dann sagte er, hat nur gegrinst gehabt, sagte, ja, für Frauen tun wir ja so einiges. So hat er angespielt auf die Sache, die er halt getan hatte. Hat gemeint, ja, hier, komm, lass das Bild machen.
Ja, cool.
Also, geiler Typ.
Spannende Geschichte auf jeden Fall. Gibt's mal unabhängig von der Idee auch Leute, denen du kein Geld geben würdest?
Abgesehen von uns beiden.
Ja, also bei uns haben wir gesagt, gut, wir zahlen halt weniger zurück. Ne?
Ja. Ja gut, vielleicht kommen noch gute Argumente von euch beiden.
Ja, ja, genau.
Also, ich glaube, es hat viel mit Chemie zu tun auch. Jetzt gerade in meinem oder in unserem Fall. Wenn ich merke, dass ich mit der Person nicht kann, dann kann der das beste Thema auf der ganzen Scheißwelt haben. Ja? Mhm. Da werde ich nicht investieren. Ja. Wenn ich merke, da stimmt irgendwas nicht, ich meine, ich habe mich auch schon geirrt, ja, wo ich dann zu gutgläubig gewesen bin und musste dann auch die Zeche zahlen am Ende. Ja. Hatte ich auch vor kurzem wieder, weil einfach manchmal, klar, ich kann jetzt hier ganz schlaue Sprüche raushauen, was gut wäre zu tun oder sinnvoll. Ich halte mich logischerweise auch nicht immer dann an meinen eigenen Codex oder Rules oder wie auch immer man es nennen möchte. Aber auch da, jedes Mal, wenn ich das nicht tue, zahle ich Geld.
Würdest du empfehlen, lieber in kleine zu investieren, also lieber 10 klein oder ein großes? Weil Daniel hat immer als Immobilieninvestor lieber ein großes Haus mit 10 Parteien als eine einzelne Wohnung kaufen und es so aufbauen ins Portfolio. Würdest du auch dem in deinem Fall zustimmen, eher ein größeres Schiff oder streuen breite?
Ich würde eher Risikostreuung machen. Also eher gucken, dass du halt breit streust, weil dadurch, dass es halt so ein Gambling-Game ist ein Stück weit, ist es halt besser, wenn du nicht nur auf ein Pferd gesetzt hast, sondern halt auf 10 Pferde in dem Fall.
Und bist du eher der Remote-Founder oder bist du wirklich vor Ort auch aktiv? Oder machst du ganz viel über Teams, die Beratung, Coaching oder sagst du, nee, ich bin vor Ort?
Ja, bei uns sofort wäre halt schwierig. Wir arbeiten 3 Zeitzonen, also im Sinne von morgens ist Asien, Australien, nachmittags Europa, abends USA. Ja. Wenn ich das nicht, wenn es remote nicht möglich wäre, das kriege ich ja gar nicht hin, ich kann mich ja nicht klonen.
Ja.
Dementsprechend ist remote eigentlich schon, also das ist halt die neue Zeit. Ich meine, es geht halt alles mehr und mehr remote. Klar, manche Sachen musst du halt lokal machen, wie jetzt den Matcha, um da wieder zurückzukommen. Ja. Da geht es halt nicht remote, aber andere Sachen, ich bin halt ein großer Freund von remote.
Ja.
Okay. Wie hat das Thema Geld denn deinen Blick auf die Menschen verändert?
Die Frage ist, wie viel Geld? Ja, weil Geld ist immer relativ. Ich nenne dir mal ein Beispiel.
Ja.
Ich war auf einem Event, also ich würde mal sagen, mir geht es finanziell jetzt nicht so schlecht. Ja, also jetzt, ich kann davon leben.
Ja.
So. Da war ich auf einem Event, habe dann einen Typen kennengelernt und der so zu mir, das Event war in Lissabon gewesen, das Web Summit, sagt dann zu mir, hier, hast du Bock, mit mir nach Dubai zu fliegen? Irgendwie da war irgendwie Party, keine Ahnung, irgendwas war da, ich weiß gar nicht mehr, was war, aber auf jeden Fall war da was. Und dann sagt er dann frage ich ihn, ja gut, aber wie? Sagt er, ja, ich fliege halt mit seinem Flieger. Und dann kriege ich halt noch mit, und dann fragt er noch irgendwie weitere 10, 12 Leute. Ja? Und dann dachte ich mir, was für ein Schwätzer, dachte ich mir. Ja? Dann frage ich ihn ja hier, aber jetzt habe ich mitbekommen, jetzt fragst du noch mal ein paar Leute. Sagt er, ja, ich habe ungefähr 20 Leute jetzt gefragt. Dann gucke ich ihn an, sage, also, sorry, aber was für ein Flugzeug charterst du was? Sagt er, nee, meine Maschine. Zeig mir halt ein Bild dann auch von seiner Maschine, so ein schwarzes Ding. Das hat ausgesehen wie die scheiß schwarze Air Force One. Wo ich dachte, okay. Dann habe ich gefragt, wenn es jetzt nicht zu indiskret ist, was kostet denn halt der Trip? sagt er, ja, so ungefähr 120.000 Dollar, also one way. Und er könnte mich jetzt nicht zurück nach Deutschland dann fliegen, aber er wird mich dann nach London absetzen. Also hin und zurück 240.000 Dollar.
Für
mal ganz kurz nach Dubai. So. Und der Punkt ist, der Typ macht das regelmäßig. Ja. Ich habe dann im Endeffekt, der ist ungefähr 5 Milliarden schwer. Jetzt, dann habe ich auch verstanden, warum man das so einfach machen kann. Und dann dachte ich mir, neben dem bin ich eigentlich ein armer Schlucker.
Ja.
Aber ein ganz armer Schlucker.
Ja. Mhm. Und der dann sozusagen Leute zusammengebracht, das war so ein Netzwerkthema.
Hat's bezahlt, nee, der, und dann gesagt, komm mit zum Feiern. Gar nicht Netzwerk, einfach, der fand das cool. Der fand die Leute, die er cool fand. Ja.
Geil, ne?
Der hat, also, wir waren da in der Speaker Lounge und haben uns da ein bisschen unterhalten gehabt. Und der hat sich die Leute ein bisschen ausgesucht, wenn die cool waren, hat er die eingeladen. Ja. Und die meisten haben halt echt gedacht, was für ein Spinner. Ja, ich habe dann einen anderen, den ich auch kenne, der so, sag mal, hat er dich auch gerade gefragt? Ja. Und ich so, ja, was, sorry, also.
Aber der hätte euch eingeladen, also der hätte nicht gesagt, 240.000 durch 20, jeder mal, also wir teilen uns das, der hätte euch schon eingeladen.
Nein, nein, ich bin mitgeflogen.
Ach, du bist mitgeflogen?
Ich bin mitgeflogen, ja, klar.
Also, sensationell.
Ja, also nachdem ich dann mitbekommen habe von wegen, also da wollte ich es auch sehen.
Dass das Substanz da
ja,
ist.
Genau, ja, genau, weißt du, dann habe ich gedacht, okay, komm, lass machen, ja. Und dann waren wir dann 2 Tage in Dubai, ja, und sind wieder zurückgeflogen. Also nach London, dann musste ich halt von London
mit Ryanair zurück.
Genau, genau. So. Nee, in der Tat, wirklich mit Ryanair.
Ja, klar.
Geiler Trip.
Also da hätte der sicherlich auch 19 Influencerinnen gefunden, die da mitfliegen.
Definitiv. Es waren halt wirklich alles Geschäftsleute in dem Fall, ja. Es
also war seriös.
Ganz seriös. es war auch echt ein cooler Trip, also cooler Typ auch, ja. Aber wie gesagt, in Bezug auf deine Frage, das ist halt eine andere Liga. Es ist halt immer die Frage, mit welcher Liga da du unterwegs bist. Und ich versuche jetzt halt, ich bin ganz humble, wie gesagt, ich bin jetzt auch kein Milliardär oder sonst irgendwas. Und ist die Frage, ob man das werden will.
Ja,
wie viel ist genug?
Ja,
ist weil ab einer gewissen Summe, wenn es dir gut geht, ja, ist ja okay. Einfach wichtig, den Lebensstandard zu halten.
Aber es macht ja Spaß, ne? Also mehr, genau, ich sage ja auch selbst, wer möchte aufhören? Ich kann mir nicht vorstellen, aufzuhören, weil wir machen das, was wir lieben. Ja? Das ist ja geil.
Genau.
Und das Netzwerk, was du sagst, das ist ja entscheidend, wie wir vorhin schon drüber hatten. Netzwerk schadet nur dem, der es nicht hat. Und das ist ja gerade sensationell. Und du lernst ja geile Leute kennen. In der Regel, Entrepreneure sind ja alle sehr open-minded, die meisten zumindest, und auch klar im Kopf, ja. Ich glaube, wenn du es auch selbst dir erarbeitet hast, dann hast du nochmal einen anderen Spirit.
Genau.
Du musst da anders nach vorne marschieren, ja. Das finde ich, finde es immer, egal, wenn wir treffen, ist immer geil, weil die Leute sind, ticken alle recht ähnlich, ja.
Und das ist halt der Punkt, weißt du, weil wenn du kannst aus meiner Sicht nur gut in dem sein, was du machst, wenn du eine Passion hast, ja. Das heißt, wenn du Bock drauf hast, ja, bist du auch gut drin, weil dann bist du auch authentisch. Sobald du nicht mehr authentisch bist, bist du auch nicht mehr gut, weil wenn ein Raubtier merkt ja, wie das andere Raubtier tickt.
Ja.
Weißt du, wenn dann merkst, dass das andere gar kein Raubtier ist, sondern halt vielleicht doch nur ein Schaf, dann denkst du ja, okay, komm. Ja.
Ist so. Und gute Leute ziehen gute Leute an, das ist wirklich so.
Ja.
Das,
definitiv. Und gab es einen Schlüsselmoment, Alex, wo du gemerkt hast, okay, jetzt bin ich in einer anderen Liga? Also jetzt, wie geht's jetzt? Du bist ja erfolgreich. Ja, klar, sagst du jetzt, ich bin jetzt nicht auf der Milliardärsebene, absolut okay. Aber gab es einen Moment, einen Schlüsselmoment, wo du gemerkt hast, jetzt kicke ich in einer anderen Liga?
Ja, was heißt andere Liga? Weißt du, wenn du aufs Konto dann schaust und musst dir keine Sorgen mehr machen.
Mhm.
Also wenn einfach diese Beruhigung da ist, weil, keine Ahnung, als ich noch studiert habe oder früher, dann guckst du und denkst, okay, ja, kann ich mir das leisten, kann ich mir das nicht leisten, kaufe ich mir jetzt was oder nicht? Und jetzt ohne dekadent wirken zu wollen, jetzt wenn du halt dir nicht mehr so viele Gedanken machst, klar, ich kann mir jetzt nicht einfach so ein Privatjet kaufen wie der andere Kollege.
Schade,
das geht ja, genau,
wollte auch mal nach Dubai.
aber wenn dir halt so normale Sachen, wenn dir halt gar keine Gedanken machen brauchst, ja. Und das ist, finde ich, schon eine sehr befreiende Geschichte.
Absolut.
Und sobald das halt eintrifft, wirst du auch ein besserer Unternehmer. Warum? Also aus meiner Sicht. Weil du furchtloser wirst. Das heißt, du gehst automatisch auch mehr Risiken ein, weil du dann denkst, weißt du was, wenn halt nicht, scheiß drauf. Mhm. Dann halt nicht. Ja, weil du bist halt nicht mehr auf die einzelnen Sachen angewiesen. Mhm. Und sobald du nicht mehr diesen Druck dann hast, bist du viel freier in der Entscheidung. Und sobald du frei in der Entscheidung bist, triffst du auch die besseren Entscheidungen.
Aber wirst du nicht auch risikofreudiger?
Ja, wirst du. Aber das macht doch den Unternehmer auch aus. Weil welcher Unternehmer hat durch jedes Mal ein Safe Bet, ja, ist dann irgendwie reich oder erfolgreich, oder wie auch immer man das nennen möchte, geworden?
Du wirst ja auch erfolgreich aus meiner Sicht durch die Rückschläge.
Genau.
Der einzige Punkt ist, ich gebe dir teilweise recht, aus meiner Sicht, auf der anderen Seite ist das Risiko, es hat ein Risiko, dass man nicht mehr hungrig genug ist. Weißt du, es ist eine Typensache. Ich glaube, genau, wenn das Bett so weich ist, mit Leuten, dass es erwirtschaftet, dass es den einen oder anderen gibt, der dann eher leistungstechnisch ein bisschen abfällt, sozusagen, ich bin weiter hungrig.
Aber ja, guck mal, zum Beispiel ich bin hungrig, weil ich auf den Erfolg hungrig bin. Weißt du, nicht aufs Geld, also klar, wie gesagt, ich mag auch Geld, gar keine Frage, aber für mich ist der Kick zu gewinnen. Deswegen sage ich, ich bin ein super schlechter Verlierer, einer der schlechtesten auf diesem ganzen Planeten, aber ich liebe es zu gewinnen. Und das ist für mich dann der Motivationskick, zu sagen, mach.
Aber das ist ein valider Punkt. Und wenn man gut zugehört hat, auch unsere letzten Podcasts, Sascha Müller hat genau das Gleiche gesagt. Der sagt, es geht ihm nicht um Geld, es geht um den Erfolg. Ja. Ne? Erfolgshungrig zu sein und gewinnen wollen. Und ich glaube nicht, wie du sagst, dass du dann ruhiger wirst oder beziehungsweise nicht mehr so erfolgsgetrieben wirst. Ich glaube nämlich genau umgekehrt. Ich glaube, wenn du weißt, wie es funktioniert, ja, dann willst du immer mehr. Ne? Also A, geschäftlich und B, passt du auch dein Leben ja an. Natürlich kaufst du keinen Privatjet, aber dann ist vielleicht nicht der Mercedes, dann ist der Porsche. Dann ist es vielleicht nicht die Zwei-Zimmer-Wohnung, dann ist halt die Vier-Zimmer-Wohnung. Ja? Also da würde ich ihm Alex schon recht geben und sagen, wenn du doch weißt, wie es funktioniert und merkst, hey, mein Konzept geht auf, ja, jetzt mache ich den 5. Matcha-Laden auf, ja,
klar.
Dann kannst du das multiplizieren. Und ich glaube, wenn du das einmal, den Schalter einmal umgelegt hast, glaube ich, dann geht es in die richtige Richtung. Und dann wirst du, denke ich, noch mal erfolgreicher.
Das ist so wie in einem Shark Tank, ja. Sobald der Hai das Blut schmeckt, sobald ein Tropfen Blut reinkommt, kommt der Instinkt wieder. Ja, und dann heißt's, los geht's.
Angriff.
Angriff, genau. Ja. Einfach nur Angriff.
Ja.
Würdest du irgendwas anders machen? Rückblicken.
Also klar, ich würde viele Entscheidungen anders treffen, zum Beispiel, ja, oder jetzt irgendwelche Kryptosachen oder verschiedenste anderen Sachen meiner Karriere, aber also ich meine, ich würde den Karrierepfad trotzdem weiterhin so wählen, weil es hat mich jetzt zur Person gemacht, die ich jetzt bin, ja, und klar, ich würde ein paar Investmententscheidungen anders treffen, ich würde Einstellungsentscheidungen anders treffen, jetzt aufgrund jetzt meiner Erfahrung. Ich würde wahrscheinlich jetzt auch nicht mehr, jetzt mit der Erfahrung, die ich habe, hätte ich jetzt auch nicht mehr in Deutschland die Holding gegründet, sondern hätte wahrscheinlich in der Schweiz was gemacht aus steuerlicher Sicht. Wegen verschiedenster.
Das darfst du aber deinem Kumpel hier in Berlin nicht erzählen, ne?
Du, ich hatte auch schon, ich habe mich mit verschiedensten von denen unterhalten gehabt und hatte, ich bin immer der Ketzer. Ja, mhm. Weil mir es einfach egal ist. Ja, ich sage halt einfach meine Meinung. Und unterm Strich kriege ich halt auch viel Zustimmung bei der Meinung, nur die Frage ist halt der Umsetzung. Ja. Weil wenn jetzt zum Beispiel, also ich bin jetzt kein, weder jetzt CDU, SPD oder sonst irgendwas, also ich bin jetzt kein Parteizugehöriger oder sonst irgendwas, aber ich glaube schon, wenn jetzt so eine CDU alleine an der Macht wäre, ohne die Sozis, ja, wird es da schon ein bisschen anders. Mhm. Also wäre da schon ein bisschen anderer Zug, da bin ich mir sogar zu 100% sicher. Nur wie gesagt, wir leben hier halt in der Demokratie und die ganzen Leute, mit denen ich spreche, also jetzt wenn sie jetzt eher so ja, wirtschaftsaffine Menschen sind, ja, und jetzt nicht irgendwie sozialaffine, ja, Menschen, die stimmen mir da schon zu.
Ja,
ja, also dass wir im Prinzip die Unternehmensbesteuerung eigentlich nach unten setzen müssen, dass die halt mehr investieren. Ja. Ja. Weil klar, ist erstmal ein Delta in der Finanzierung dann da, aber in der Regel, wenn du einen Anreiz schaffst für einen Unternehmer, dass der sagt, ich muss ja Geld investieren, warum? Weil ich kriege ja mehr dafür dann. Mhm. Ja, das ist ja eigentlich ein Low-Brainer.
Ja.
Oder zu sagen, hier, jetzt musst du aber viel mehr Steuern zahlen, dann sagt er doch, ja, sorry, dann halte ich doch meine Kohle zusammen.
Ja. Mhm.
Gibt es für dich irgendwie aus der Investmentbranche ein Vorbild, wo du sagst, zu dem schaue ich so ein bisschen aus, keine Ahnung, Warren Buffett oder
Eigentlich nicht.
Gibt's nicht?
Also eigentlich nicht, nee.
Bist dein eigenes Vorbild sozusagen?
Nee, was heißt Vorbild? Also jeder hat halt seinen eigenen Weg. Mhm. Weil das, wie wir es halt machen zum Beispiel, ich habe mir halt verschiedenste Wege angeschaut, wie es Leute machen. und für mich den Weg, der halt auch zu mir passt, ausgesucht. Heißt das dann in vieler Lage, sorry, ganz kurz, dass wir so aggressiv auch in viele Themen reingehen, das passt halt zu meiner DNA. Das passt zu einer anderen DNA nicht so sehr. Und wir auch sehr umsetzungsnah sind, das machen viele halt auch nicht. Ja? Deswegen machen sie dann, haben sie halt größere Geldbeutel, wie ein Warren Buffett zum Beispiel, ja, und der dann sagt, okay, ich streue halt nochmal ein bisschen mehr und gehe halt sehr langfristig rein, zum Beispiel jetzt in Apple oder sonst irgendwas, ja, wo er gesagt hat, ja, ich gehe halt mit einer Haltefrist, halte ich es halt 10 Jahre. Aber das ist uns halt einfach zu lang gebundenes Kapital. Mhm. Weißt du, das heißt, du musst dann dann schon für dich selbst adjustieren, ansonsten kommst du damit ja nichts klar. Wenn du jetzt nicht so die tiefen Taschen auch hast.
Sehe ich. Also bei mir ist es ähnlich, würde auch sagen, hast du ein Vorbild? Nee, ich finde, du ziehst überall Sachen raus, die du interessant findest und ergänzt das und wirst ja dadurch noch stärker. Statt
genau.
Ich will keine Kopie, ich will von dem Bild was, von dem.
Genau.
Ist wie in der Führung, wenn du einen Chef gehabt hast, der hat auch gute Seiten, nimmst die guten raus, die schlechten lässt du weg und
genau.
Du bist ein eigener.
Naja, ich meine ja Vorbild auch nicht, dass du sagst, du sollst eine Kopie von einem werden, sondern ein Vorbild ist für mich ja jemand, wo ich sage, ey, der hat seinen Weg ganz geil gemacht, da kann ich mir Sachen mitnehmen. Ja.
Ja.
Also ich sage jetzt nicht, ich will den kopieren und will genau das machen, was er macht und genauso sein. Jeder ist anders, jeder ist individuell, ja, absolut. Aber man kann sich ja schon von sehr erfolgreichen Leuten viel abschauen. Hm. Ja, also sehe ich schon so. Auch noch eine wichtige Frage. Welchen Tipp würdest du denn jetzt einem Gründer geben, der auf Kapitalsuche ist?
Also, aktuell...
Bei dir melden.
Ja, am besten nicht. Bei euch beiden vielleicht erstmal. Ja.
You never know.
Nee, ihr wollt ja mehr in das Geschäft einsteigen, habe ich ja verstanden gehabt. Also von daher... also aktuell ist der schlimmste Zeitpunkt, Geld zu suchen, aufgrund des Kapitalmarkts. Wenn man dennoch Geld braucht, und es gibt halt ganz viele Menschen, die Geld brauchen, macht eure Hausaufgaben. Ja, wir kriegen zum Beispiel auch so viele Zuschriften, die nichts mit unseren Tätigkeitsfeldern zu tun haben. Wie wenn jetzt zum Beispiel, es würde mich nicht wundern, wenn mir jetzt irgendeiner was schreibt wegen der Matcha. Nee, ist wirklich so. Wir kriegen dann, letztens haben wir irgendwas wegen Textil gerade die Woche bekommen. Ja, irgendwelche Textilhandel, wo ich sage, ey, ich habe gar keine Ahnung von. Ja, klar, ich trage Klamotten, ja. Aber du weißt ja nicht, was da drunter ist. Ja? Vielleicht wäre es besser ohne. Nein, Spaß.
So, mach mal die Kamera aus.
die Hausaufgaben zu machen, heißt, sprich die Investoren an, die auch wirklich einen Mehrwert liefern. Sei dir im Klaren, was brauchst du? Wie sieht der Kapitalbedarf aus? Was brauchst du ansonsten noch außer Kapital? Welcher Phase bist du? Brauchst du das Geld jetzt schon wirklich oder würdest du dich nur gut fühlen damit? Das heißt, je später du das Geld bekommst, desto besser ist es ja für dich, weil du weniger Anteile abgibst im Sinne von, weil die Bewertung halt höher ist. Und dementsprechend, und wenn du wirklich dann auch Geld brauchst, such dir auch am besten die Events aus, wo diese Investoren auch rumrennen, sprich die direkt an. Eine E-Mail zu schicken ist ja schön und fein oder per LinkedIn oder sonst irgendwas, ja. Wir kriegen so viele Anfragen, wir können gar nicht alle lesen. Das ist gar nicht möglich. Versuch die Leute wirklich irgendwo abzufangen. Guck, dass du einen super Elevator-Pitch hast, ja, dass du in 60 bis, also eine Minute bis drei Minuten das Ding erklären kannst, ja, und dann so ein bisschen in den Austausch gehen kannst, ins Sparring dann auch. Das macht Sinn. Ja.
Für alle, die unseren Podcast immer wieder hören, gibt es immer eine Frage.
Achtung.
Unser Podcast heißt ja Brüderlich Unvernünftig. Was war die unvernünftigste Entscheidung, die du je getroffen hast? Muss es nicht Business sein, kann auch privat sein. Nur was war die unvernünftigste Entscheidung, die du jemals getroffen hast?
Boah. Die unvernünftigste.
Aber jetzt sag bitte nicht hier BioNTech.
Nee. Im Sinne von Geld verloren dann? Oder?
Kannst dir aussuchen, bist frei.
Also unvernünftigste im Bereich Geld verloren, wo ich mir eigentlich gedacht habe, dass es wahrscheinlich Bach runtergeht, war im Bereich Krypto NFTs, also Non-Fungible Tokens, wo ich mir auch irgendwelchen Kram gekauft habe, ja, wo in Summe dann fast eine Mio draufgegangen ist und die jetzt nichts mehr wert sind. und ich mir denke, du Idiot. Mhm. Ja, der Dummkopf, denke ich mir. Also, Okay. Das ist so mit einer der unvernünftigsten Entscheidungen, die nicht jetzt privat war, sondern aus dem Geschäftsleben.
Super. Dann Alex, vielen Dank. Es hat uns große Freude gemacht.
Mir auch.
Wir sind jetzt schon am Ende.
Schon fertig?
Ja, ging ruckzuck, ne?
Wir holen das auf jeden Fall.
Ja, war wirklich echt super interessant. Auch nochmal für alle Hörer, die da Interesse haben, schreibt uns gern an. Ansonsten alle 2 Wochen Donnerstag Pflichttermin in den Kalender reinhauen und natürlich uns fleißig folgen, Reels schauen und natürlich teilen. Man kann sowas auch teilen, tatsächlich. Also wenn ihr da Fragen habt, fragt einen Micha, der kennt sich da aus.
Ich freue mich drauf.
In diesem Sinne,
bis dann.
Danke euch vielmals.
Ciao. Tschüss. Danke.